Und ich möchte mit uns über was reden, was Jesus möglich gemacht hat. Wir hatten ja vor ein paar Wochen Ostern, Karfreitag und Ostern, die Auferstehung Jesu. Wir haben gerade davon gehört. Und Jesus hat was möglich gemacht an Ostern. Ich nenne es eine neue Art zu leben. Und so heißt der Titel meiner Predigt, eine neue Art zu leben. Und es passt ganz gut auch in dieses große Warum rein, was euch als Gemeinde beschäftigt dieses Jahr oder wo ihr auch eine Predigtserie dazu hattet. Ja, warum glauben wir das, was wir glauben? Warum tun wir als Gemeinde das, was wir tun? Warum Jesus? Warum Gemeinde? Warum Nachfolge? Eine Antwort darauf ist, weil dies eine neue Art zu leben ist. Eine neue Art. Alle sagen mal neu. Neu. Ich weiß nicht, wer von euch neue Dinge mag. Ja, irgendjemand, der neue Sachen, neue Klamotten vielleicht, ja, neue technische Geräte, neue Musik, neue Filme. Es gibt ja so viel Neues, ja, neues Handy, neues Werkzeug. Als Handwerker mag ich natürlich neues Werkzeug, neue Maschinen, freue mich da, aber auch über andere Dinge. Und auch im Leben gibt es ja immer wieder so neue Lebensphasen, neue Seasons, wo wir reinkommen. Elternsein ist ja so eine ganz, ganz neue Art zu leben. Ja, irgendjemand da, der im letzten Jahr Eltern geworden ist, da hinten, ja. Großeltern, absolut neue Season, plötzlich Enkelkind, erste Enkelkind. Und so viel verändert sich. Ja, ich kann mich noch ein bisschen zurückerinnern, vor 8 Jahren, als wir Eltern wurden. Alles ändert sich, man geht plötzlich um 9:30 ins Bett und kann sich gar nicht daran erinnern, das letzte Mal bis 24 Uhr aufgewesen zu sein. Völlig unmöglich, ja, ich glaube, an Silvester war so einmal im Jahr. Man kann eigentlich keinen Film mehr am Stück schauen, sondern nur noch so episodenweise, immer unterbrochen. Man steht im Urlaub um 7 Uhr auf und nennt das Ausschlafen. 7 Uhr morgens, ja, so bei uns zumindest, unsere Kids sind Frühaufsteher. Aber es ist so faszinierend zu sehen, wie auch Kinder ständig Neues lernen und sich und immer selbstständiger werden, wie sie auch das Leben entdecken, ja, wie sie diese neue Art zu leben, ja, sie entdecken das Leben, sie probieren neue Dinge aus und irgendwann kommt auch der Punkt bei jedem Kind, wo sie beschließen, ich kann das allein, ja, ich brauche keine Hilfe, ja, die Selbstständigkeit, Unabhängigkeitsphase, ich entscheide selbst, was ich anziehe. Ich will selbst alleine das Gemüse schneiden. Ich will, unser jüngster Sohn, der will immer allein über die Straße gehen. Er steht da am Bordstein, wir sagen nein, guckt uns an und dann geht's los. So, diese Alleinfahrt, oder wenn ihm was nicht passt, was er lieber entscheiden würde, wenn ihm was nicht passt, wo wir sagen, momentan so die Phase, sagt er, nee. Und manchmal, wahrscheinlich sind wir die einzigen Eltern, aber manchmal bringt mich das echt so an den Rand meiner Heiligung. Also, wo ich denke, boah, ich muss mich jetzt echt zusammenreißen, sonst vergesse ich mich. Und ich habe mal diesen Satz gehört, der macht Mut. Enkelkinder sind die Belohnung dafür, dass du deine Kinder nicht umgebracht hast. Ja, also, ich habe schon, ne, Großeltern, irgendwelche Großeltern da. Danke, ihr macht mir Mut, ja. Das durchzuhalten, das gibt Hoffnung. Und natürlich ist es normal, ne? Kinder sollen auch lernen, sie sollen auch die Welt entdecken, sie sollen selbstständiger werden. Dieser Prozess hört ja nicht auf, wenn wir dann irgendwann laufen können, wenn wir keine Windel mehr brauchen, sondern der geht ja unser ganzes Leben lang. Und es liegt in der menschlichen Natur, dass wir Neues ausprobieren wollen und dass wir auch selbst entscheiden wollen, selbst machen wollen. Wir wollen sagen, was richtig und falsch ist. Und zum Stück weit ist es auch normal und gesund und gehört mit dazu, aber es ist auch tricky. Es kann auch ins Extrem gehen. Wir sehen das in der Bibel und das wird dann ungesund. Und wir sehen es schon am Anfang der Menschheitsgeschichte, schon bei Adam und Eva. Und ich nehme uns ein bisschen mit auf eine Reise. Also ich bringe euch heute ganz, ganz viel Bibel. Ja, wenn ihr mögt, schreibt ein bisschen mit, macht euch Notizen, welche Bibelstellen ich nenne. Wir werden viel Bibel, werden ein bisschen auf eine Reise gehen. 1. Mose 2, Vers 8 bis 9, steigen wir ein. Dann pflanzte Gott der Herr einen Garten in Eden, im Osten gelegen. Dort hinein brachte er den Menschen, den er erschaffen hatte. Und Gott der Herr ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen. Schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. In der Mitte des Gartens wuchsen der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ganz wichtig, wir halten erstmal fest, es gab viele Bäume und zwei ganz besonders, die hier genannt werden, mit Namen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und Baum des Lebens. Da kommen wir gleich drauf zurück. Es geht weiter, 1. Mose 2, Vers 16 bis 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, an dem du davon isst, musst du sterben. Erstmal ist es eine enorm große Freiheit, die Gott dem Mensch gibt. Eine enorme Auswahl, so viele Optionen, so viele Möglichkeiten. Und es sind tolle Angebote, es sind schöne Bäume, es sind köstliche Früchte. Es gibt kaum eine Einschränkung, nur ein einziges Tabu. Ein Baum, von dem sie nicht essen dürfen. Ich finde es auch interessant, dass hier nicht die Rede von einem Apfel ist. Ja, wir wissen gar nicht, welche Frucht es war. Es wird so oft der Apfel genannt, aber es könnte eine Kiwi gewesen sein, Banane, eine Drachenfrucht oder vielleicht irgendeine Frucht, die wir gar nicht kennen. Im Himmel werden wir es wissen. Und auf jeden Fall scheint sie verlockend gewesen zu sein. Eva stellt später fest, dass sie frisch und lecker war. Und auch das war natürlich wieder was Neues. Und dann geht es weiter. Das Tragische nimmt seinen Lauf. Das Böse kommt. 1. Mose 3, Vers 1 bis 5. Die Schlange war listiger als all die Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Hat Gott wirklich gesagt? Und mit dieser Frage kommt der Teufel immer wieder in unser Leben rein. Er versucht, unser Vertrauen zu Gott zu untergraben, versucht, Misstrauen zu säen, versucht, uns durcheinander zu bringen. Ja, keine platten Lügen, sondern mein Papa hat immer gesagt, Halbwahrheiten sind das Schlimme. Halbwahrheiten. Bisschen Wahrheit vermischt mit Lüge. Es ist so schwierig zu durchschauen. Er ist hinterlistig, er bringt Fakten durcheinander. Deswegen wird er Diabolos genannt, der Durcheinanderbringer, sagt die Bibel. Er bringt Dinge durcheinander und untergräbt Gottes Autorität. Und die Frau entgegnete der Schlange, Vers 2, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, ess sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Also Eva weiß noch genau zu diesem Zeitpunkt, was Sache ist, was Gott gesagt hat. Sterben, widersprach die Schlange, sterben werdet ihr nicht. Aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist und werdet sein wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Und den Rest der Geschichte kennen wir. Sie essen davon. Gott vertreibt sie aus dem Garten. Wir müssen mit den Konsequenzen leben von ihrer Schuld. Ja, eine gefallene Schöpfung, eine Welt voller Ungerechtigkeit, voller ja, viel Hass, viel Leid, viel harte Arbeit, viel Schweiß, Egoismus und Gottlosigkeit. Alles andere als paradiesische Zustände, wie es damals war. Danke Adam und Eva, könnte man sagen. Aber wenn ich ehrlich bin und mir das so vor Augen halte, ich glaube nicht, dass ich anders gehandelt hätte, weil in mir genau dasselbe Potenzial drinsteckt zum Bösen und zum Unabhängigsein. Und so viele Menschen kennen die Geschichte vom Sündenfall. Und haben deswegen auch so ein Problem mit der Bibel und mit dem Gott der Bibel und auch mit Christen. Ja, sie denken, es geht doch immer nur um Regeln und Verbote. So war es doch schon am Anfang an. Gott geht es doch einfach nur um Regeln und Verbote. Du darfst nicht, du sollst nicht, Sünde ist schlecht, man muss sich davor in Acht nehmen. Wieso hat Gott das überhaupt verboten, diesen Baum? Ist Gott eine Spaßbremse? Hat Gott ein Problem mit Freude? Ist er ein Spielverderber? Und meine Frau Caro sagt immer wieder, wir Christen haben ein Image-Problem. Ja, wir sind leider häufiger dafür bekannt, wogegen wir sind und nicht wofür wir sind als Christen. Wogegen wir sind, anstatt dafür, wofür wir sind. Und wenn du es auf diesen Baum der Erkenntnis reduzieren würdest, würde ich dir sogar recht geben. Ich sage, ja, da ist was dran. Aber wir vergessen oft, es gibt eine Alternative. In der Bibel steht nicht nur von einem Baum, ist nicht nur von einem Baum die Rede, sondern es wird ein zweiter Baum genannt, der Baum des Lebens. Der Baum des Lebens. Und diese zwei Bäume, über die möchte ich heute mit uns sprechen. Zwei Bäume, Baum der Erkenntnis und Baum des Lebens. Denn sie stehen für zwei verschiedene Arten zu leben und auch für zwei verschiedene Zugänge zu Gott. Ja, sie sind ein wunderbares Bild dafür, für eine Wahrheit, die sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Das sehen wir an so vielen Stellen. Ein Prinzip, die sich durch die Bibel und auch durch die Menschheitsgeschichte durchziehen. Entweder ernähren wir uns von dem einen Baum, oder wir ernähren uns von dem anderen, auch als Christen. Und wir wollen uns die beiden mal genauer anschauen. Zuerst den Baum der Erkenntnis. Was hat es damit auf sich? Ja, für was steht der? Die Schlange verführt sie mit dem Versprechen, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet sein, mit anderen Worten, hey, ihr werdet auf Augenhöhe sein mit Gott. Ihr werdet dieselben Eigenschaften haben. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Erkenntnis haben, Wissen haben. Wissen ist bekanntlich Macht. Ja? Wissen ist Macht und das gehört auch hier zusammen. Und all das ist zum Greifen nahe, sagt die Schlange. Alles ist zum Greifen. Es liegt vor euren Augen, vor eurer Nase. Ihr müsst nur zubeißen. Mit anderen Worten sagt die Schlange, ihr seid doch selbst groß. Ihr könnt doch selbst entscheiden. Ihr könnt doch selbst wie Gott sein. Und deswegen nenne ich diesen Baum den Selbstbaum. Der Baum der Erkenntnis ist der Selbstbaum. Sag mal selbst. Selbst, so wie ich vorhin über die Kinder gesprochen habe, die selber machen wollen. Es ist so, dieser Baum, ich brauche Gott nicht, ich kann selbst. Ja, die Selbstbestimmung, die Unabhängigkeit von Gott. Ich kann mich selbst entscheiden, was gut und richtig für mich ist. Wir Männer sind ja da ganz groß drin. Ja? Selbst ist der Mann, sagt man. Ja, wir Männer, ja, Heimwerkermütze auf, los geht, ich brauche keine Hilfe. Mache ich, das schaffe ich schon allein. Oder die Selbstversorgung. Anstatt auf Gott zu vertrauen, auf seine absolute Versorgung, wie oft versuchen wir selber, uns zu versorgen. Und wir alle kennen dieses Selbst, diese Frucht. Genau wie Adam und Eva, wenn wir davon essen, wenn wir diesem nachgeben, diesem Impuls, diesem Selbst, dann erleben wir eine Selbsterkenntnis, wenn wir vom Baum der Erkenntnis essen. Plötzlich wurden ihnen die Augen geöffnet, steht in der Bibel, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Es war eine Selbsterkenntnis. Sie versteckten sich vor Gott. Sie haben Scham gefühlt. Sie fühlten sich schuldig. Und jeder von uns erinnert sich daran, als er mal eine Regel gebrochen hat. Ja, vielleicht das erste Mal bewusst, ja, gegen die Eltern oder in der Schule, gegen die Lehrer, irgendein Verbot, also das erste Mal oder irgendwas Prägnantes, wo du mal bewusst übertreten hast, hey, du fühlst dich schuldig, dein Gewissen überführt dich und wir merken, hey, ich liege nicht immer richtig. Im Gegenteil, manchmal bin ich komplett auf dem Holzweg. Manchmal brauche ich auch Hilfe und ich kann es doch nicht selbst. Das ist so diese Selbsterkenntnis. Die Sünde führt immer zu Verlust von Unschuld und sie führt immer zu Scham. Selbsterkenntnis. Und das führt dann oft zu Selbstrechtfertigung. Selbstrechtfertigung ist, hey, die anderen waren's. Ja, Eva war's, sagt Adam. Ging schon von Anfang an, er zeigt den Finger, hey, die Umstände sind schuld daran. Ich konnte nicht anders. Selbstrechtfertigung. Und dann kommt oft das Selbstmitleid mit rein. Ich, armes Opfer. Mir geht's so schlecht, ja. Und dann die Selbstgerechtigkeit. Na und? Es gibt doch noch viel Schlimmere als ich. Ja, so schlimm bin ich doch gar nicht. Dann können wir uns vergleichen mit anderen, die es noch viel schlimmer treiben und wir nehmen uns selbst als das Maß aller Dinge, so die Selbstgerechtigkeit. Und dann das führt dann oft auch zur Selbsterlösung. Wenn wir dann so diese Selbsterkenntnis haben und merken, boah, ich habe Mist gebaut, ich habe Dinge falsch gemacht, ich kann es doch nicht selbst, ich brauche Hilfe. Und dann so Selbsterlösung ist so der Weg, ich kann mich selbst retten durch gute Taten. Jetzt mache ich es richtig. Jetzt werde ich es Gott beweisen. Ja, jetzt werde ich es richtig machen. Das ist auch der Weg von Religion. Es gibt, egal wo du hinschaust, in welche Religion, es gibt eine Menge an guten Werten, eine Menge an Regeln und Gesetzen und oft auch viele gute Dinge, aber du musst sie erfüllen, um zum Ziel zu kommen. Der Weg ist, du musst dich selber retten, letztendlich. Ich muss selbst. Es ist wieder der Baum des Selbst, der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und jetzt möchte ich mal die beiden Bäume gegenüberstellen. Ja, wir haben uns jetzt viel den einen Baum angeguckt, jetzt mache ich mal so eine Gegenüberstellung und bringe so Gegensatzpaare. Was ist der Unterschied zwischen dem Selbstbaum ganz konkret und zwischen dem Baum des Lebens? Worauf liegt dein Fokus bei diesen beiden Bäumen? Beim Baum der Erkenntnis liegt der Fokus darauf, was du tust. Ja, was du tust. Und wir kennen das. Egal ob Christ oder Atheist oder in egal in welcher Religion du bist, aber wenn der Fokus darauf liegt, was du tust, dann wird es schwierig. Ja, das kenne ich aus meiner Geschichte. Ich nehme euch ein bisschen mit rein. Als Jugendlicher habe ich Gott stark erlebt. Ich habe mich, Gott hat mich gefunden. Ja, Gott hat mich beim Namen genannt. Er hat mich gerufen. In Jugendveranstaltungen habe ich ihn erlebt und wusste, okay, er liebt mich, er möchte mich, er vergibt mir meine Schuld und ich habe mein Leben ganz klar Jesus gegeben und ich war leidenschaftlich mit ihm unterwegs. Ich habe mich hingegeben, ich habe gedient, ich habe andere begeistert für Jesus, ich habe evangelisiert, ich war engagiert in Jugendarbeit und ich wollte alles richtig machen, ja, von Herzen. Ich wollte es richtig machen, mein Leben, mein Lebensstil, aber auch im Dienst. Und ich habe konsequent Dinge getan. Ich habe mir eine Studienbibel gekauft mit 18 Jahren. Ich habe die in einem Jahr durchgelesen, nicht nur den Text, den Bibeltext, sondern alle Kommentare. Und es war meistens mehr als der Bibeltext. So radikal für Jesus, ja, weil. Und dann gab es eine Zeit, wo ich morgens um 4:30 aufgestanden bin und eine Stunde oder sogar noch mehr stille Zeit gemacht habe. Auch eine Zeit, wo ich in Schwäbisch Hall war. Und ich bin morgens, ich kann mich noch erinnern, wo ich durch Schwäbisch Hall und um Schwäbisch Hall umgelaufen bin, morgens um 4:30 Uhr oder 5 Uhr und gebetet habe, mir Zeit genommen habe für Gott, ja, für die Stadt gebetet habe, für die Jugend, für mein Leben gebetet habe. Und das war anfänglich auch in Ordnung und es war gut, aber es wurde immer mehr eigene Leistung, es wurde immer mehr eigener Antrieb, es wurde aus eigener Kraft und Anstrengung, immer mehr Disziplin. Und ich habe im Laufe der Zeit festgestellt, hey, meine Leidenschaft, meine Liebe zu Jesus, die ist irgendwo verloren gegangen auf dem Weg. Irgendwo ist es abgedriftet und ich habe nur noch getan, weil ich mir es vorgenommen habe oder weil ich dachte, ich muss es. Ja? Und ich habe mich immer leerer gefühlt, ich kam an den Rand meiner Grenzen, es war viel aus eigener Kraft und der Fokus lag ganz klar darauf, was ich tue. Der Fokus war ganz klar auf dem Baum der Erkenntnis. Davon habe ich mich ernährt. Jesus sagt zu den Pharisäern, der gläubigen Elite seiner Zeit, Johannes 5, Vers 39 bis 40. Und diese müssen wir uns vor Augen halten, diese Pharisäer, die haben es wirklich ernst gemeint. Die wollten wirklich, dass sie waren, die kannten die Bibel auswendig oder Teile davon. Die haben darin studiert, die wollten es, die haben es ernst gemeint. Aber Jesus sagt zu ihnen, ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Und gerade die Schrift weist auf mich hin. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, obwohl ihr bei mir das Leben finden würdet. Ja, so Erkenntnis, Wissen, Gutes tun, richtig leben. Das ist der Baum der Erkenntnis, wenn es darum geht, dadurch erfüllt zu werden, dadurch gerettet zu werden. Jesus sagt, hey, worauf es ankommt, bin ich. Bei mir ist das Leben. Ja, der Baum des Lebens, deswegen ja, nenne ich den Baum des Lebens den Jesusbaum, weil Jesus sagt, bei mir ist das Leben. Und der Baum des Lebens ist Jesus selbst. Beim Baum des Lebens liegt der Fokus darauf, was Jesus getan hat. Baum der Erkenntnis, das, was du tust. Baum des Lebens, was Jesus getan hat. Gott hat sich nicht abgewandt von Anfang an. Er hat sich nicht einfach gesagt, okay, macht ihr mal euer Ding. Ihr habt mein Gebot übertreten. Ihr wollt offensichtlich nicht mit mir in der Beziehung leben. Ich lasse euch allein. Nein, er sucht den Menschen. Obwohl der Mensch sich versteckt, Gott geht ihm nach. Wir sehen es bereits im Garten Eden und auch durch die ganze Bibel hindurch. Und durch Jesus haben wir wieder Zugang zum Baum des Lebens, zum Leben an sich. Er schenkt uns den Zugang, der so lang verschüttet gewesen ist. Zweites Gegensatzpaar. Beim Baum der Erkenntnis liegt der Fokus darauf, Gottes Liebe zu verdienen. Gottes Liebe zu verdienen. Ja, so das Gottesbild, Gott ist böse auf mich und ich muss ihn besänftigen. Ich muss ihn wieder umstimmen. Ja, wir kennen das vielleicht auch aus eigener Erfahrung. Wir sind im Gottesdienst, wir wissen, hey, ich habe diese Woche Mist gebaut, in welcher Hinsicht auch immer. Und plötzlich traue ich mich nicht mehr so richtig mitzusingen. Irgendwie fühle ich mich schlecht. Ja, ich klatsche nicht mehr richtig mit. Ich bete vielleicht auch nicht mit. Ich nehme vielleicht kein Abendmahl mit ein. Ich denke, ich müsste Gottes Liebe mir wieder verdienen. Beim Baum des Lebens liegt der Fokus darauf, Gottes Liebe zu empfangen. Gottes Liebe zu empfangen. Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wow. Als wir noch nichts getan haben, um irgendetwas ihm zu beweisen, um irgendetwas Gutes zu tun, hat er seine Liebe uns gezeigt. Und das nicht nur bevor wir unser Leben ihm gegeben haben, sondern das gilt für jeden Tag neu. Als wir noch in Sünde gesteckt haben oder Sünde getan haben, er hat uns seine Liebe gezeigt. Christus ist für uns gestorben. Er liebt dich, Gott liebt dich trotz deiner Sünde, trotz deiner Fehler. Jesus am Kreuz sagt, Vater, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun. Das heißt nicht, dass Sünde egal ist. Ja, es gibt keinen Freischein zu sündigen. Gott toleriert Sünde nicht einfach. Sünde macht was mit unserer Beziehung zu Gott. Sie stört, sie bringt was zwischen uns und Gott, aber sie ändert nichts an Gottes Liebe zu mir. Er liebt mich immer noch vollkommen, 100%. Es ändert nichts an seine Gnade und Vergebung zu mir. Und das dritte Gegensatzpaar, beim Baum der Erkenntnis liegt der Fokus auf erzwungenem Verhalten. Erzwungenem Verhalten, das war so meine Geschichte. wenn ich zurückschaue. Ganz viel äußerliches, erzwungenes Verhalten. Druck, ja, hohe Maßstäbe. Bin auch so ein bisschen perfektionistisch gestrickt. Ja, und ich wollte nicht nur mein Bestes geben, ich wollte der Beste sein. Auch im Dienst, auch in mehr Verantwortung, mehr investieren als andere, pflichtbewusst, besser, über viele Jahre hinweg. Und das Ergebnis war, ich war unzufrieden mit mir, ich war unzufrieden mit anderen Menschen, ich war unzufrieden mit Gott. Hart, auch in meinem Herzen, auch mir und anderen gegenüber. Und ich bin so an Grenzen gekommen, wo ich für einen Zeitraum kaum schlafen konnte, wo ich wirklich so eine, ja, fast schon depressive Phase hatte, keine Power aufzustehen hatte, keine Freude hatte. Und ich hatte immer wieder das Gefühl von, ich muss. Es gab einen Mentor in meinen jungen Jahren als Christen, der auch hier aus der Gemeinde, der Uli Salomon, hat mich eine Weile begleitet. Und er hat zu mir damals gesagt, Tobi, dieses ich muss, das stinkt nach Schwefel. Das kommt direkt aus der Hölle. Und es war so gut, das zu hören von ihm. Ja, mir wurde klar, ich muss nicht, sondern dieses ich muss kommt aus mir selbst. Ich habe vom falschen Baum gegessen. Beim Baum des Lebens liegt der Fokus auf innerem Verlangen. Auf innerem Verlangen. Nicht ich muss, sondern ich darf und ich will. Ja, ich muss nicht, sondern es ist ein Privileg, Gott zu dienen. Gott zu dienen ist keine Pflicht, sondern ein Privileg. Und das darf ich heute sagen. Ja, ich bin noch lange nicht fertig. Gott ist immer noch auf dem Weg mit mir. Ich lerne immer wieder. Ich falle auch in alte Muster manchmal zurück. Aber ich darf viel mehr als früher sagen, hey, ich darf Gott dienen. Aus freien Stücken. Es ist kein Zwang. Es ist eine Freude. Es ist ein Privileg. Und in folgendem Bibelvers werden diese Gegensätze zum Ausdruck gebracht. Ich finde ihn super, weil der fasst es zusammen. Johannes 14, Vers 15 sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und hier sind beide Bäume zu sehen, auf der einen und anderen Seite des Kommas. Das Komma hier in der Mitte des Bibelverses macht den Unterschied. Da steht, die Frage ist, auf welcher Seite des Kommas lebst du? Von welcher Seite kommst du her? Worauf liegt dein Fokus? Das ist jetzt umgedreht zur Tabelle. Also jetzt der Baum des Lebens, das ist von links. Ja, und der Baum der Erkenntnis ist von rechts. Wenn du von rechts kommst, also von der Seite, dann könnte man so übersetzen, dadurch, dass ihr meine Gebote haltet, beweist ihr mir, dass ihr mich liebt. Und das ist letztendlich Gesetzlichkeit. Das ist eine Werksgerechtigkeit. Aber wenn du von der anderen Seite kommst, dann könnte man übersetzen, wenn ihr mich liebt, werdet ihr gerne meine Gebote halten. Es ist die natürliche Folge davon. Und das ist so stark, weil beides ist wahr. Auch beide Seiten des Kommas sind wahr. Gott lieben und seine Gebote halten, das gehört zusammen. Es sind wie zwei Seiten einer Medaille. Du kannst es nicht trennen, aber entscheidend ist die Reihenfolge. Zuerst die Beziehung, dann das Verhalten, dann die Veränderung. Gott verändert uns immer von innen nach außen. Echte Veränderung ist immer von innen nach außen, nicht von außen nach innen. Und dieses Komma kannst du mit dem Kreuz ersetzen. Das Kreuz macht den Unterschied in der Geschichte der Menschheit. Altes Testament, alter Bund, ist, indem wir Gottes Gebote halten, haben wir Zugang zu ihm. Es ist die eine Seite des Kommas. Über 600 Gesetze im Alten Testament. Neues Testament, neuer Bund, ist, Jesus schenkt uns die Rettung, das Heil. Er schenkt uns die Erlösung aus Gnade. Wir müssen es uns nicht verdienen. Ist krass, oder? Dieser Satz, dieses Komma, du kannst es mit dem Kreuz ersetzen. Es trennt die Bibel, es trennt die Menschheitsgeschichte. Es ist der Unterschied zwischen Religion und Evangelium, zwischen Religiosität und Beziehung, zwischen Gesetzlichkeit und Gnade, zwischen Pflicht und Liebe, zwischen Sklave und Sohn, zwischen Gesetz und Freiheit, zwischen Leben im Fleisch und Leben im Geist. Und du kannst es so weit weiterführen. Und jetzt ist die Frage, hey, wie kann ich diese neue Art zu leben, leben? Ja, wie kann ich mich denn vom Baum des Lebens ernähren? Ganz praktisch, im Alltag. Wie geht das? Wie kann ich nicht den Fokus auf den falschen Baum setzen, wo wir so leicht auch reinrutschen? Wir möchten uns drei konkrete Schritte mit an die Hand geben. Das erste heißt, verliebe dich neu in Jesus. Verliebe dich neu in Jesus. Und als ich 20 Jahre alt war, war ich auf dem Freakstock Festival. Das ist die jährliche Konferenz der Jesus Freaks. War mit einigen aus Schwäbisch Hall waren wir dort. Und das Motto damals in diesem Jahr hieß, verknallt in Jesus. haben wir so ein T-Shirt getragen und bekommen, verknallt in Jesus. Ja, so ein bisschen platt vielleicht, aber da steckt was Tiefes drin. Hey, wie oft haben wir Erkenntnis und haben wir viel Wissen über Gott, aber wie sieht es mit unserer Verliebtheit aus? Und wenn du mich mal zurückerinnerst, vielleicht bist du auch gerade in so einer Verliebtheitsphase mit deinem Partner, das kann ja auch immer wieder neu sein, aber hey, wenn wir verliebt sind, dann wollen wir den anderen doch immer besser kennenlernen, oder? Es ist sowas ganz Natürliches, wir wollen Zeit mit ihm verbringen, ja, jeden Moment auskosten und wir wollen genau wissen, wie er denkt, was ihn bewegt und wir denken an nichts anderes, ja, diese Verliebtheitsphase. Aber wenn es um Gott geht, ist unsere Erkenntnis oft so groß, aber es ist oft Kopfsache und die Liebe im Herzen, auch das Gefühl, aber auch wirklich eine echte Liebe, eine Zuneigung ist manchmal uns abhanden gekommen. Unser Kopf ist voll, unser Herz ist leer. 1. Korinther 8, Vers 1 bis 3 drückt es so aus. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Ja, das muss man, glaube ich, mehrmals lesen. Da steckt so viel. Ich sag's nochmal. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Nun, es gibt Erkenntnis und es gibt Erkenntnis. Und es ist nicht dasselbe. Hier steht von zwei verschiedenen Formen der Erkenntnis. Es gibt Erkenntnis, die aufbläht und es gibt Erkenntnis, die eine intime Beziehung schafft. Adam erkannte Eva und Eva wurde schwanger. Das drückt ein intimes Verhältnis, eine intime Beziehung aus. Und derselbe Begriff, der dort steht, das ist der gleiche Begriff, der hier steht, der ist von Gott erkannt. Das ist von einer persönlichen und intimen Beziehung die Rede, eine Liebesbeziehung letztendlich. Die Frage ist, aus welcher Motivation, mit welchem Ziel will ich Erkenntnis? Will ich Kopfwissen? Will ich Macht über andere? Will ich anderen voraus sein? Oder möchte ich Gott besser kennen im Sinne von Beziehung? Du wirst die Bibel nie lieben, wenn du den Autor nicht liebst. Führ dir vor Augen, wer er ist und was er für dich getan hat. Und deswegen verliebe dich neu in Jesus, der erste Punkt. Das zweite, begegne Verurteilung mit Leben. Begegne Verurteilung mit Leben. Und zwar bei dir selbst, aber auch bei anderen. Römer 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Keine Verdammnis. Gott verurteilt uns nicht, er überführt uns. Verurteilung sagt, du bist eine Niete, du hast versagt. Ich kann nicht glauben, was du getan hast. Aber Überführung sagt, hey, du hast Mist gebaut, aber hier ist der Weg raus. Das eine ist destruktiv, das andere ist konstruktiv. Ein Riesenunterschied. Und auch wenn wir versucht werden, Versuchung ist ein Test deiner Beziehung zu Gott, nicht deiner Selbstkontrolle. Ich sag's nochmal. Versuchung ist ein Test deiner Beziehung zu Gott, nicht deiner Selbstkontrolle. Wenn du in Versuchung kommst, stärke deine Beziehung, bevor du dich disziplinierst. Das heißt, wenn du gesündigt hast, lauf nicht von Gott weg, so wie Adam und Eva, sondern lauf zu Gott hin. Such die Beziehung mit ihm. Versuche nicht selbst gegen die Sünde zu kämpfen oder dir das irgendwie wieder zu verdienen, gut zu machen durch gute Taten, sondern laufe zu Gott hin, empfange seine Gnade. Begegne Verurteilung mit Leben. Ja, auch gegenüber anderen. Der beste Prüfstein, um rauszufinden, von welchem Baum du dich ernährst, ist, wie gehst du mit der Sünde anderer Menschen um? Und wir sehen an einer Stelle, wo Jesus eine Frau gebracht wird, die gerade Ehebruch begangen hat. Und nach dem Gesetz müsste sie gesteinigt werden. Aber Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und einer nach dem anderen geht weg, vom Jüngsten vom Ältesten zum Jüngsten. Und als Jesus allein mit der Frau ist, fragt er, wo sind deine Ankläger? Und die Frau sagt, sie sind alle weg. Und dann sagt Jesus diesen Satz, Johannes 8, Vers 11, dann verurteile ich dich auch nicht, geh hin und sündige nicht mehr. So, der Baum des Lebens ist Gnade und Wahrheit zusammen. Gnade und Wahrheit ist ja so, die sind ja verheiratet. Gnade und Wahrheit. Gnade bedeutet, so verurteile ich dich auch nicht. Wahrheit sagt, sündige nicht mehr. Es ist falsch, was du getan hast, hör auf damit. Aber die Gnade kommt zuerst, ich verurteile dich nicht. Und deswegen begegne Verurteilung mit Leben. Dritter Punkt, entscheide dich täglich neu. Entscheide dich täglich neu. Johannes 6, Vers 35 sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und die zwei Verben, die hier stehen, kommt und glaubt, kommen und glauben. Im Griechischen gibt es verschiedene Formen von Verben, verschiedene Aspekte. Und hier ist eine Verbform benutzt, die einen prozesshaften Aspekt zeigt. Das heißt, es ist etwas Andauerndes, etwas Wiederholtes, etwas, Ja, im Gegensatz zu punktuellen, abgeschlossenen Verbformen. Hier steht eigentlich, könnte man auch übersetzen, wer kontinuierlich zu mir kommt, wer immer wieder neu und immer wieder neu an mich glaubt und sich mir anvertraut und sich mir hingibt. Es ist keine abgeschlossene Aktion, sondern eine beständige Beziehung, von der hier die Rede ist. Und deswegen entscheide dich täglich neu. So wie Tarzan. Ich denke so echt bei den beiden Bäumen, denke ich immer an Tarzan. Wir schwingen uns oft vom einen Baum zum anderen. Wir sind nicht konstant. Wir sind alles andere als konstant. Wir sind nicht immer beim Baum des Lebens. Wir sind auch nicht immer beim anderen, aber wir schwingen uns oft so hin und her. Und wenn wir uns nicht bewusst für den Baum des Lebens entscheiden, werden wir letztlich beim anderen Baum landen. Nein, wir müssen es, weil das ist unsere natürliche Tendenz, vom Baum der Erkenntnis uns zu ernähren. Wir müssen uns bewusst entscheiden, beim Baum des Lebens zu bleiben. Weil unsere Gesellschaft und unser sündiges Wesen uns immer dahin führt, ich kann selbst. Ich kann selbst. Deswegen entscheide dich täglich neu. Und ich möchte zusammenfassen, wenn ich dich zwischendurch abgehängt habe, dann tut mir leid. Ja. Es war viel, viel Bibel, viel Inhalt, aber jetzt nochmal zusammengefasst. Was haben wir gesprochen? Es gibt zwei Arten zu leben. Nicht nur eine, es gibt zwei Arten. Zwei Hauptwege, könnte man sagen. Egal, ob du Christ bist oder ob du nicht an Jesus glaubst. Und die Schöpfungsgeschichte malt uns dieses wunderbare Bild von den zwei Bäumen. Baum der Kenntnis, Baum des Lebens. Der Baum der Kenntnis führt immer zum Tod. Wir leben für uns selbst, unabhängig von Gott. Und dadurch sterben wir geistlich und erleben die Folgen des Sündenfalls, die Folgen der Sünde in unserem Leben. Der Baum des Lebens führt zu einem erfüllten Leben in der Beziehung zu Jesus. Dort erfahren wir Vergebung, Freiheit und tiefe Freude. Und ich würde gern, jetzt so am Ende von der Predigt, würde ich gern mit uns beten. Und wir können Gott auch eine Antwort geben, auch innerhalb der Lobpreiszeit, die gleich ist. Das Lobpreisteam kann gerne auch schon mal nach vorne kommen. Und dann wollen wir Gott in dieser Zeit auch persönlich eine Antwort geben, uns ihm anvertrauen. Aber lass uns doch mal die Augen schließen. Ich möchte mit uns beten. Und ich möchte so die Frage stellen, wer ist hier, der sagt, ich habe zu lang vom Baum der Erkenntnis gegessen und ich brauche wieder den Baum des Lebens. Ich möchte gern für dich beten, persönlich. Ja, wenn du hier bist, streck einfach deine Hand, dass ich weiß, für wen ich beten darf. Wer ist da? Danke, es sind etliche Hände. Da sag ich, Jesus, ich brauche wieder die Beziehung zu dir. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gnade. Danke, dass wir es nicht selber machen müssen, nicht selber leisten müssen. Danke, dass du auf die Erde kamst, um deine Liebe zu offenbaren, die so großartig ist. Und danke, dass wir bei dir Leben finden. Und ich bete für jede Person, die merkt, sie braucht dieses Leben wieder neu, wieder diese neue Beziehung zu dir, mehr Frische. Herr, ich bete, dass du sie erfüllst mit deiner Liebe, mit deinem Heiligen Geist, mit Gnade, mit einer Leichtigkeit, mit einer Frische und einer Freiheit. Jesus, wir alle brauchen dich. In unserem Alltag, dass wir nicht selbst versuchen, die Dinge in die Hand zu nehmen. Und wir beten um Vergebung dafür, wo wir es getan haben. Und bitten dich, dass du uns an die Hand nimmst, Schritt für Schritt da wieder hineinführst, was es heißt, mit dir zu leben. Uns von dir leiten zu lassen. Uns von deiner Liebe und Gnade erfüllen zu lassen. Danke, dass du uns nicht mit Verurteilung begegnest, sondern mit Liebe und Wahrheit. Ja, und ich bete, dass du uns überführst darin, wo wir in bestimmten Lebensbereichen von diesem anderen Baum essen. Der Baum, den du verboten hast, der aber uns auch nicht weiterbringt, der uns zum Tod und weg von dir führt. Führ uns zum Leben, führ uns zu dir, Herr. Und ich möchte noch eine weitere Einladung aussprechen. Lass mal die Augen geschlossen noch für einen Augenblick. Lass uns in dieser Atmosphäre des Gebets bleiben. Vielleicht ist jemand da, der noch gar nicht mit Jesus lebt. Ja, du merkst, hey, ich habe noch gar nicht von diesem Baum des Lebens gekostet. Ich bin hier schon eine Weile in der Kirche, ich habe auch schon einiges erfahren, aber so richtig mit Jesus leben, das mache ich noch gar nicht. Hey, du kannst heute eine Entscheidung treffen, dein Leben Jesus zu übergeben. Du kannst heute Ja sagen zu seinem Angebot am Kreuz und sagen, ja, Jesus, vergib mir meine Schuld. Ich möchte zu dir kommen, nimm du das Lebensruder in die Hand. Und vielleicht musst du es auch wieder neu machen, ja, weil es schon lange her ist und du eigentlich dein Leben wieder selbst in die Hand genommen hast. Ja, für Für diese Gruppe von Personen möchte ich eine Einladung aussprechen. Ich sage, hey du, kannst heute wieder Ja zu Jesus sagen. Zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal. Wenn du da bist, möchte ich gerne mit dir zusammen beten, für dich beten, dich segnen. Deswegen einfach mal die Frage in den Raum, während die Augen geschlossen sind. Wer ist da? Hand hoch. Der sagt, ich gebe mein Leben Jesus ganz bewusst heute. Danke, deine Hand sehe ich. Ja. Hey, komm, lasst uns doch gemeinsam beten. Ich fange an zu beten und ihr ganze Gemeinde betet mir nach, auch die schon an Jesus glauben. Hey Jesus, ich danke dir für deine Liebe. Danke für deinen Tod am Kreuz. Heute sage ich Ja zu deinem Angebot. Bitte komm in mein Leben und vergib mir meine Schuld. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Amen. Amen. Hey, lass uns diese Anbetungszeit jetzt wirklich Gott die Ehre geben, ihn in den Fokus rücken. Er ist der Geber aller guten Gaben, der Herr des Lebens, und wir wollen ihn preisen.